So, wir können jetzt anfangen, es ist Punkt halb. Ich bin immer in der Erwartung aus den früheren Semestern, dass da vor uns der Hörsaal noch bummvoll ist mit einer anderen Lehrveranstaltung. Ich komme immer her, um den Kollegen zu sagen, es soll pünktlich Schluss zu machen. Aber der Hörsaal ist bis jetzt leer. Also Sie können auch herein, Sie müssen nicht draußen warten. Gut, nach der längeren Pause wende ich mich noch einmal den vergangenen Themen zu, beziehungsweise vom letzten Mal der Thematik. Ich möchte es Ihnen noch einmal in Erinnerung bringen. Wir haben letztes Mal begonnen mit dieser Distanz des Wissens, selbst. Bitte. Aha. Ja, es wäre ganz gut, wenn auch oben die Türe mal in Ruhe bliebe und nicht so laut zufallen würde. Ja. Also ich werde es versuchen, noch lauter zu sprechen. Ja. Also es wäre auch ganz gut, wenn es im Saal möglichst ruhig ist. Bitte? Fenster schließen. Glauben Sie, dass da ein Lärm reinkommt?
Ja.
Ja gut, wäre die Tür nicht immer so zufallen müsste, könnte man es ein bisschen halten, bevor es fällt. Geht auch nicht. Das sind die neuen Türen extra eingerichtet, hat es vorher auch nicht gegeben in der Form. Gut, also, die Distanz des Wissens zum Gewussten, ja, haben wir letztes Mal noch einmal rekapituliert. Das Wissen selber steht immer in einer Distanz zu dem, was es weiß, ne, zu seinem Inhalt. Und das ursprünglich Gewusste, der ursprüngliche Inhalt, ist eben das, was wir unmittelbar durch unsere Sinnlichkeit aufnehmen. Ne. Das sind also Farben, Geräusche und so weiter. Auch unser eigenes Gefühl, wie wir uns gerade fühlen. Ne. Das ist der unmittelbare Inhalt unserer Sinnlichkeit. Und dieser Inhalt wird jetzt gewusst, aber zugleich damit, haben wir gesagt, wissen wir auch unser Wissen von diesem Inhalt. Das Wissen von diesem Inhalt steht über dem Inhalt, steht schon in einer Distanz dazu. Und dieses Wissen von unserem Hören, Sehen, Fühlen und so weiter, dieses Wissen selber ist reflexiv, das heißt, es weiß sich auch selbst. Es weiß nicht nur den Inhalt, sondern es weiß auch, dass es den Inhalt weiß. Und daher kann es sich in Stufen immer wieder über den Inhalt hinausheben und auch immer wieder das Wissen dieses Inhalts noch einmal wissen. Ja? Und dadurch zu einer höheren Stufe der Reflexion kommen. Auf jeder Stufe ist aber das Wissen nicht nur auf seinen Inhalt bezogen, sondern immer wieder auch auf sich selbst. Ja? Es weiß sich auch noch selbst, dass es den Inhalt weiß. Ich meine, das muss es nicht aktuell unbedingt in jedem Augenblick machen, aber es kann jederzeit auf sich auch noch reflektieren. Und der höchste Punkt in dieser Stufenleiter ist das denkende Ich als solches. Also wir als Denkende jeweils können uns beliebig an jedem Inhalt dann auch unseres eigenen Ich bewusst werden. Ganz gleichgültig, auf welcher Stufe unser Wissen steht. Also wir können sagen, ich weiß die grüne Farbe oder ich weiß irgendeine mathematische Formel oder ich weiß philosophische Inhalte, ganz gleichgültig auf welcher Ebene. Immer ist das Ich vorausgesetzt für dieses Wissen. Und dieses Ich kann sich immer auch selber thematisieren. Das heißt, es steckt in jedem Wissen, in jedem reflexiven Wissen immer auch ein Inhalt drinnen, der nicht bloß sinnlich inhaltlich ist. Es steckt immer auch ein Wissen vom Wissen drin. Wir können also unser Wissen nicht reduzieren auf einen sinnlich gegebenen Inhalt. Denn selbst wenn wir das Wissen von diesem Inhalt wissen, das Hören und Sehen selber wissen, sind wir schon in die ganze Stufenleiter der Reflexion eingebunden und wissen damit immer auch schon unser Ich. Also wir können uns nicht reduzieren auf das Sinnliche. Indem wir vom Sinnlichen sprechen, haben wir es längst schon überstiegen. Die Frage, die wir uns dann noch gestellt haben, darüber hinaus, war, wie ist denn diese Dimension des Wissens, der Reflexion, konkret vorhanden, wenn sie nicht sinnlich vorhanden ist? Und da haben wir nochmal überlegt, wie das Wissen mit seinen Inhalten umgeht. Dieses Wissen, dieses Ich, ne, das da oben drüber steht, ist dasjenige, was alle seine unmittelbaren Inhalte einmal in sich selbst vereint und aufeinander bezieht. Es ist der Gesamtzusammenhang dessen, was da im Bewusstsein vorliegt. Ne? Es ist das, was die Inhalte in sich versammelt, was also selbst das Allgemeine drüber ist, über all diesen Inhalten. Ne? Und indem es an den Inhalten aber auch sich selber weiß, werden diese Inhalte in ihrer Gewusstheit gewusst. Sie werden gewusst als Gewusste. Und das heißt, sie werden gewusst als Allgemeine. Zumindest ist das jetzt der eine Aspekt, der sich an den Inhalten eröffnet. Der andere Aspekt ist diese unmittelbare Qualität, die wir ohnehin schon immer in den unmittelbaren Inhalten gefunden haben. Also das Geräusch, die Farben und so weiter, das ist das eine. Das andere ist aber, dass diese Inhalte eingebaut sind in die Gesamtheit der Reflexion. Und dass sie dadurch allgemein werden. Der einzelne Inhalt ist nicht mehr bloß als Einzelner da, wenn er als Gewusster, als Reflektierter gewusst wird, ne? Sondern er ist gewusst als bezogen auf andere Inhalte. Und daher kann ich auch aus den einzelnen Inhalten das Gemeinsame herausnehmen und kann es in der Reflexion zu einem allgemeinen Begriff machen. Von den Gegenständen, von den Eigenschaften, die Gegenstände haben. Ne? Und kann dann eben aus dem unmittelbaren Inhalt eine Allgemeinheit bilden. Eben begrifflich oder auch eben als Zeichen, das in seiner Bedeutung gewusst und reflektiert wird. Ich habe also jetzt, könnte man sagen, auf der nächsten Stufe, nach den unmittelbaren Inhalten, habe ich allgemeine Einzelbegriffe für bestimmte Gegenstände und Eigenschaften. Und diese Begriffe kann ich jetzt auch wieder in meinem Bewusstsein, in meinem Ich, in meiner Reflexion aufeinander beziehen. Und ich kann auch diese Beziehung zwischen den Begriffen wieder in Begriffe fassen. Und da entstehen dann immer komplexere Beziehungen und Relationen. Und diese Relationen zusammen bilden ein ganzes Netz von reflexiven Zusammenhängen und das zeigt sich dann eben als Sprache. Ja? Also die Art, wie die Reflexion sich selbst konkretisiert und sich selbst weiß, ist Sprache. Und sie muss jetzt nicht unbedingt in Worte gefasst werden, es reicht auch, wenn wir bildliche Zeichen heranziehen. Ne? Im Rahmen der Reflexion ist jeder Inhalt für uns von Bedeutung, das heißt, er verweist auf andere solche Inhalte, die wir bereits kennen. Wir nehmen reflexiv nichts mehr bloß unmittelbar wahr, sondern wir erinnern uns immer schon, dass es früher einmal von uns wahrgenommen wurde, dass es in bestimmten Zusammenhängen gestanden ist und so weiter. Also auch in den einfachsten sinnlichen Inhalten steckt die Reflexion schon drinnen, diese Bedeutung. Daher können wir auch jede einfache Farbe zum Beispiel immer metaphorisch heranziehen. Ne? Wir können zum Beispiel die Farben verwenden, um Parteien damit auszudrücken, ne? Zu symbolisieren. Weil in der Farbe selber nicht bloß unmittelbar dieser Eindruck vorhanden ist, sondern das Wissen diese Farbe schon eingebaut hat in eine große Allgemeinheit. Ne? Also auf diese Weise entsteht Sprache oder ist immer schon da, wenn wir reflektieren. Das ist nicht so zu trennen, dass man sagt, zuerst die Reflexion und nachher die Sprache, sondern es entsteht im Laufe der Entwicklung vom Säugling zum erwachsenen Menschen, entsteht beides zugleich. Und ist dann, wenn wir erwachsen sind und reflektierende Wesen sind, beides zugleich auch immer vorhanden. Wir bauen unseren unmittelbaren Inhalt immer in diese Allgemeinheit der Reflexion ein. Die Sprache ist daher ein ganz spezifischer Bewusstseinsinhalt, der nicht mehr bloß sinnlich wahrnehmbar ist, sondern jeweils über die Wahrnehmbarkeit hinausweist. Ne? Es steckt ja in jedem Sprachzeichen, in jedem reflexiven Inhalt eben die Allgemeinheit drinnen. Oder es steckt Relation drinnen. Ne? Und die Allgemeinheit und die Relation kann nicht unmittelbar sinnlich vorliegen. Daher können wir eine Sprache auch nicht verstehen, wenn wir sie nur hören. Ne? Vom Hören allein, auch wenn wir noch so genau hinhören, können wir die Bedeutung nicht erfassen. Genauso wenig bei einer Schrift, die wir nicht entziffern können. Auch wenn wir sie genau sehen. Die Bedeutung kann nur erfassen ein Wissen, das sich selbst als Wissen weiß und das in diesen Zeichen dann eben auch diese Allgemeinheit erkennen kann. Daher ist Sprache auch etwas, was prinzipiell nur reflexive Lebewesen haben können. weil es eben ein Wissen vom Wissen ist. Das Wissen weiß sich darin selbst und ohne diese Selbstreflexion ist Sprache eben nicht bedeutsam, sondern nur ein Signal, auf das man irgendwie unmittelbar reagieren könnte. Also diese Ebene der Konkretisierung von Sprache haben wir letztes Mal besprochen und damit ist zugleich verbunden mit dieser Allgemeinheit der Sprache, dass sie nicht eingeschränkt ist auf eine Einzelperson, auf uns als Einzelperson, sondern umgekehrt, dass wir, indem wir sprachlich sind, über uns hinaus in Kommunikation treten können mit anderen sprachlichen Wesen. Die Allgemeinheit ist nicht nur in uns, sondern sie ist genauso gut außer uns. Wir können dadurch kommunizieren, indem die Allgemeinheit der Reflexion sich in den anderen Menschen selbst erkennt. Und umgekehrt die anderen sich in mir wieder selbst erkennen. Also die Sprache erweitert uns über die Einzelperson hinaus zur Kommunikation mit anderen Personen. Also wir haben früher davon gesprochen, dass wir durch die Reflexion räumlich und zeitlich über uns als Einzelperson hinausdenken, hinausgehen. Und jetzt zeigt sich, wir gehen auch geistig über uns hinaus. Durch die Kommunikation mit anderen Personen. Und auf der Ebene können wir dann überhaupt erst uns einigen und gesellschaftlich organisieren. Wenn es diese reflexive Art des sprachlichen Kommunizierens nicht gäbe, dann müssten wir uns ja wie eine Herde organisieren, oder käme nie die menschliche Gesellschaft heraus. Nicht? Ich wollte noch kurz einfügen, das habe ich letztes Mal nicht gebracht, dass sich die Übertragung einer Nachricht oder die Kommunikation nicht so verstehen lässt, wie die Übergabe eines Gegenstandes von einer Person zur anderen. Dass die eine Person zuerst das Ganze in sich hat, bei sich hat und dann wird der Gegenstand übergeben und dann hat die andere Person diesen Gegenstand in sich oder bei sich. Sondern wenn wir eine sprachliche Mitteilung machen, auch wenn es eine neue Nachricht sein sollte, sind wir darauf angewiesen, dass die andere Person diese Nachricht versteht. Dass sie die Worte versteht, dass sie also schon vorbereitet ist auf diese Nachricht, was immer dann an Inhalten neu sein mag. Sie muss also selber in sich schon das Verständnis haben für das, was da von außen kommt. Im Medium der Allgemeinheit vollzieht sich das. Nicht so, dass das Wort einfach übergeben wird als Gegenstand. Also eine Gemeinsamkeit der Personen ist hier vorausgesetzt, eine Allgemeinheit der Personen. Man kann ja auch dann nicht erwarten, dass diese Nachricht genau dieselbe bleibt, wenn sie eine andere Person versteht. Eine andere Person versteht es wieder auf ihre Weise, verändert sie dadurch auch, interpretiert sie etwas anders, sieht sie anders. Das kommt auch mit dazu. Es ist also das, was hier übergeben wird, gar nicht derselbe Inhalt. Der kann überhaupt nicht ganz identisch dasselbe sein. Und zwar eben auch deshalb, weil in unserer Selbstreflexion, wie ich letztes Mal auch noch darauf hingewiesen habe, immer eine Komponente mitspielt, die sprachlich nicht einzuholen ist. Eben diese Ebene, die erste ursprünglich inhaltliche Ebene der Qualitäten. Das, was wir sinnlich unmittelbar wahrnehmen. Das können wir nicht vergleichen mit anderen. Und das ist eine Grenze der Mitteilbarkeit der Sprache. Und auch damit zugleich eine Grenze von Argumentation, von allgemeinen Ableitungen und so weiter. Also hier ist eine Grenze von Reflexion überhaupt, bei diesen unmittelbaren Qualitäten. Ein anderer Hinweis noch, der zeigt, dass die Sprache konkretisierte Reflexion ist, sie kann sich auch selbst thematisieren. Das machen wir hier jetzt gerade, wir sprechen über Sprache. Und das ist jederzeit möglich und wir können auch mit der Sprache die Sprache selbst unterscheiden von dem, worüber sie spricht. Also so wie im Wissen auch, das Wissen unterscheiden vom Gewussten, so können wir auch sagen, das eine sind die Worte, Begriffe, Sätze, Aussagen und das andere ist das, was damit gemeint ist, der Gegenstand. Das können wir auch in der Sprache selber durchführen. Und eine Sprache ist aber insgesamt, haben wir gesehen, selbst nicht nur das Wissen als solches, weil es ist ja konkretisiertes Wissen, das sich realisiert hat. Und dadurch ist es zugleich immer ein Gewusstes. Jede Sprache in ihrer Gesamtheit ist ein geschlossenes Gewusstes, im Unterschied zu anderen solchen Gesamtheiten, im Unterschied zu einer anderen Sprache. Und sofern die Sprachen insgesamt Gewusste sind, setzen sie auch alle miteinander noch einmal ein Wissendes voraus. Das Wissende als solches ist in jeder Sprache vorausgesetzt, in jedem Gewussten und daher auch in jeder Sprache. Und das ist selbst jetzt nun nicht mehr sprachlich. Dieses Ich als solches, das drüber steht und weiß, das lässt sich auch sprachlich nicht einmal mehr einholen. Es ist aber der Grund dafür, dass wir überhaupt von einer Sprache zur anderen übergehen können. Also Übersetzung von einer Sprache in die andere ist nur möglich, weil etwas darüber steht, was beide Sprachen in sich vereinen kann. Selbst aber nicht mehr eine dritte Sprache ist. Ne? Sonst müsste man von der ersten in die dritte übersetzen und von der dritten in die zweite. Und damit das geht, müsste man zwischen erster und dritter wieder eine einschieben und so weiter. Wir kämen zu unendlich vielen Sprachen. Ja? Ohne dass wir je zu einem Übergang kämen. Also die Übersetzung ist nur möglich, weil dieses reflektierende Wissen als solches über aller Sprache noch steht. Und damit sind wir aber zugleich auf eine Grenze, auch wieder eine zweite Grenze der Sprachlichkeit und der Reflexivität gestoßen, nämlich dass dieses vorausgesetzte Wissende sich selber nicht mehr sprachlich fassen kann. Nämlich wir sprechen schon jetzt drüber, aber indem wir das tun, machen wir daraus schon wieder ein Gewusstes. Ja? Und dieses Gewusste setzt wieder ein Wissendes voraus. Und wenn wir über das auch wieder sprechen, dann wird es wieder zu einem Gewussten. Ja? Wenn ich sage, das ist das Wissende, dann habe ich es schon in Worte gefasst. Und diese Worte werden von mir gewusst. Ja? Also ein Wissen ist wieder vorausgesetzt. Diese Distanz des Wissens zum Gewussten bleibt immer aufrecht. Und daher lässt sich dieses oberste Wissende nie wirklich einholen. Weder in der Sprache noch im Denken, klarerweise. Das gehört ja beides unmittelbar zusammen. Also das ist auch eine grundsätzliche Grenze der Sprache oder überhaupt der Reflexion wieder. Es ist eben dieses Ich als solches, von dem wir schon gesprochen haben, das sich damit entzieht. Das aber trotzdem immer am Werk ist, ne? Das immer an den Inhalten die Zusammenhänge herstellt und verschiedenste Tätigkeiten ausübt. Ne? Gut, durch die lange Diskussion sind wir letztes Mal gar nicht viel weiter gekommen. Das war die Thematik vom letzten Mal. Ja. Ich verweise noch einmal schnell auf die Prüfungstermine. Ich mache das dann wieder in den letzten drei Vorlesungen dieses Semesters. Ja. Die ersten beiden großen Termine sind 31.01., 1.02. Das ist ein Blocktermin, ja, am Ende des Semesters. Und der zweite Termin ist dann 28.02., 1.03. Aus Kalendergründen fällt diesmal immer ein Ferientag auch hinein, bei beiden großen Terminen. Ich hoffe, es macht Ihnen nicht zu viel aus. Jeweils von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im neuen Institutsgebäude, 3. Stock. Anmeldung wird es auch geben für die großen Termine, das sage ich Ihnen dann noch am Ende des Semesters. Über das Univis Online können Sie sich 14 Tage vorher anmelden. Und das wünsche ich mir auch, dass Sie sich anmelden, damit ich weiß ungefähr, wie viele Leute kommen. Also das sind die beiden ersten großen Termine. Die folgenden Termine sind dann ohne weitere Anmeldung in meiner Sprechstunde Montag um 11 Uhr. Und zwar nur während des laufenden Semesters, in der vorlesungsfreien Zeit nicht. Da müssten Sie sich eigens einen Termin ausmachen, wenn Sie ihn haben wollen. Also während des laufenden Semesters, auch des nächsten dann, ne, können Sie am Montag um 11 Uhr pünktlich in meine Sprechstunde kommen. Ich schaue dann, wie viele Leute da sind und teile sie ein und so weiter. Ne. Also auch wenn Sie pünktlich sind, kann es sein, dass Sie noch warten müssen. Aber prinzipiell ist das der übliche Prüfungstermin, zu dem Sie jederzeit antreten können. Und wenn das nicht ausreicht, dann bitte machen Sie sich mit mir einen sonstigen Termin aus. Ja? Zur Prüfung selber können Sie Ihre Unterlagen mitnehmen und darin forschen. Ne? Wenn Sie vorher noch nicht viel geforscht haben, dann dauert es ein bisschen zu lang, dann werde ich das vielleicht abkürzen. Aber Sie können sich auf jeden Fall auf schriftliche Unterlagen beziehen. Ja? Und was ich versuche, ist dann den Gedankengang, den wir hier nachvollziehen, aus Ihnen herauszuholen. Sie können mir natürlich auch einiges erklären, was ich falsch gemacht habe und so, dass wir so gut diskutieren. Also Sie sollten einigermaßen den Gedankengang verfolgen können. Wenn es die Zeit gestattet, mache ich am Ende des Semesters noch so einen großen Überblick über das bisher Besprochene. Als Grundlage, weil es ja eine Vorlesung mit Pflichtlektüre ist, haben Sie im Internet, im Wikiweb von der Philosophie die Pflichtlektüre drinnen. Ja, Sie können es dort ausdrucken, sie liegt aber auch in der Bibliothek des Instituts, auch im NIC dritter Stock, beim Hauptschalter, da finden Sie es dort auch und können es sich von dort her kopieren, wenn Sie wollen. Ja? Sie haben ohnehin wahrscheinlich schon längst diese Texte angeschaut und wissen, um welche es sich handelt. Wir werden die alle der Reihe nach besprechen, ne? Wenn wir mal so weit sind. Also Sie müssen nicht unbedingt jetzt da schon wüst hineinlesen und sie auch möglichst auswendig lernen, auf das kommt es nicht an, sondern wir besprechen sie dann und versuchen sie auch zu verstehen. Gut, gibt es noch irgendwelche Fragen zu diesen technischen Dingen? Gut. Also wir sind jetzt wieder zurückgekommen auf diese Einheit des denkenden Licht, das über allem Gewussten drüber steht. Ja? Und es ist uns auch klar geworden, dass die Inhalte im Rahmen dieses denkenden Licht aufeinander bezogen sein müssen. Oder ich hoffe, es ist Ihnen klar geworden, ne? Weil sonst sind Sie ja gar nicht bewusst. Wenn ein Inhalt in dieser Weise reflexiv bewusst ist, dann eben in der Einheit des Bewusstseins, das viele Inhalte hat und das die Inhalte aufeinander bezieht. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer alle Inhalte vor uns haben, ne? Sondern wir können da natürlich ausweichen, einmal hier, einmal jene bedenken, aber prinzipiell gehören sie zu uns, soweit wir überhaupt imstande sind, sie uns jeweils bewusst zu machen. Ne? Also ich spreche jetzt nicht von unbewussten, verdrängten oder sonstigen Inhalten, sondern die wir bewusst machen. Die sind eben alle in der Einheit des Bewusstseins notwendig aufeinander bezogen. Und diese Notwendigkeit können wir nun ebenfalls aus den Inhalten heraus abstrahieren. Wir können also versuchen, das Zufällige an den Inhalten wegzulassen und nur diesen notwendigen Zusammenhang als solchen herauszuholen. Mit anderen Worten, wir ziehen uns dann aus der empirischen Erkenntnis, aus dem, was da so unbeherrschbar, unverfügbar auf uns eindringt, zurück in eine rein formale Erkenntnis. Das Empirische lassen wir alles weg und dann bleiben formale Inhalte zurück, die genau diesen notwendigen Zusammenhang der Inhalte aufzeigen oder repräsentieren. Da gibt es dann eben abstrakte Zusammenhänge, die gar nicht anders sein können als so. Ne? In der Logik, in der Mathematik, in den Formalwissenschaften. Da gibt es notwendige Zusammenhänge. Und das sind dann eben allgemeingültige Formen, die wir im Denken selber finden, weil das Denken eine bestimmte Struktur hat. Und diese Formen, Zusammenhänge, Begründungen auch, die wir da finden, wir leiten aus einem etwas anderes ab, diese Formen können wir nachher auch wieder nehmen und versuchen, sie auf die empirischen Inhalte anzuwenden. Was dann aber bestimmte Probleme mit sich bringt. Dann sind sie sicher nicht mehr so stringent und notwendig wie vorher in der bloßen Formalität. Aber in unserem Bewusstsein lassen sich diese beiden Seiten unterscheiden. Die notwendigen formalen Zusammenhänge von den zufälligen empirischen Zusammenhängen. Und auch hier ist wieder klar, dass eine solche Einsicht in die Notwendigkeit des Zusammenhanges nur möglich ist, wenn das Wissen sich selbst weiß. Wir können natürlich jetzt auch bei einer mathematischen Rechnung bloß sehen, da steht schwarz auf weiß etwas oder mit Kreide weiß auf grün. Ne? Aber diese Sinnlichkeit sagt uns gar nichts Mathematisches. Wir müssen einsehen, dass hier eine Konsequenz drinnen steckt. Den Zusammenhang der formalen Begriffe müssen wir selber durchschauen. Ne? Und das ist nur möglich über das Sinnliche hinaus. Hier weiß sich das Denken wieder selbst. Und zwar schon auf einer sehr abgehobenen Ebene, wo es eben über vieles, was sonst außerhalb des Denkens noch hineinspielt, hinausgegangen ist. Und davon auch völlig absieht. Es kommt also nicht darauf an, ob man diese Rechnung dann mit Kreide auf die Tafel schreibt oder mit Kugelschreiber ins Heft hineinschreibt oder sonst wie im Computer tippt. Auf solche sinnlichen Besonderheiten kommt es nicht an, von denen sehen wir ab. Wir nehmen nur die konsequenten Zusammenhänge der Formalität zur Kenntnis. Und die sind dann aber auch als solche gültig. Bis auf gewisse Grundprobleme, die dann auch in der Formalwissenschaft wieder auftreten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber klar ist jedenfalls, dass es sich hier wieder um eine Form der Selbstreflexion handelt. Sodass wieder im Unterschied zu den Tieren hier eine Notwendigkeit zur Kenntnis genommen werden kann und eingesehen werden kann, die bei den Tieren nicht auftritt. Es gibt zwar irgendwie so abgerichtete Papageien, die angeblich rechnen können, oder auch im Zirkus treten manchmal so Eseln auf, die rechnen. Aber das ist dann mehr oder weniger wahrscheinlich, dass die das Richtige treffen, die sind halt irgendwie dressiert. Oder der Dompteur gibt ihnen irgendwelche Zeichen, auf die sie reagieren. Aber wir sehen auch ein, dass es so sein muss. Das Zusammenhang muss so sein. Sinnlich sehen wir nur, da steht ja etwas nebeneinander. Also das Müssen dieses Zusammenhangs ist selbst wieder eine reflexive Angelegenheit. Also, wir sind eigentlich von der Praxis ausgegangen und haben gefragt, ob die Praxis denn ganz ohne Theorie sein kann. Und jetzt sind wir drauf gekommen, Praxis ist nicht etwas völlig Gedankenloses, bei Menschen zumindest, sondern steht eben in der Reflexion drinnen. Und ist daher mit all diesen Dimensionen des Theoretischen belastet, von denen wir jetzt gesprochen haben. Das alles spielt mit in der Praxis. Und wir können jetzt auch überlegen, welchen Einfluss diese theoretischen Dimensionen auf unsere körperliche Situation haben, auf unseren körperlichen Zustand, auf das, was wir unmittelbar sehen. Es geht also jetzt um das Verhältnis und den Zusammenhang zwischen dieser Theorie und unserem Körper, der ja eigentlich beim Handeln dann das Aktive ist, der jedenfalls eingreift in die Welt, der immer als Mittel herangezogen werden muss, um überhaupt handeln zu können. Wenn wir nur spontane Aktionen setzen würden, ohne Reflexion, dann wären wir auch dazu gezwungen, von unseren Antrieben her. Ohne Reflexion würde das einfach notwendig ablaufen. Unsere Antriebe würden sich umsetzen in irgendeine Aktion. Das wäre in dem Zusammenhang eigentlich in dieser Hinsicht von einem Zwang zu sprechen, von einer Notwendigkeit. Jetzt sind wir aber nicht bloß dieser Organismus, sondern wir wissen uns selbst. Und jetzt können wir schon zurückgreifen auf das, was wir über die Reflexion gesagt haben. Und daher ist völlig klar, dass wir nie bloß diese einzelne Person sind, sondern dass wir mit unserem Wissen uns selbst einordnen in ganz große Zusammenhänge. Also zum Beispiel der Gesellschaft, der Geschichte auch, der Natur natürlich. Und zwar in der Weise, wie wir sie eben für uns gelten lassen und wissen. Aber jede reflexive Person geht eben mit ihrem Wissen über sich hinaus und ist nie nur Einzelperson. Sondern sie ist zugleich Reflexion und ordnet sich selbst in diese Allgemeinheit ein. In den Zusammenhang der Welt insgesamt, soweit sie sie eben erfassen kann. Und wir selbst in unserem gegenwärtigen Zustand als diese Einzelperson sind in diesem Gesamten, was wir wissen, nur ein kleiner Bestandteil. Wir wissen so vieles andere, dass wir vom Wissen her eigentlich gar nicht so recht ins Gewicht fallen in diesem großen Allgemeinen. Das ist nur ein kleiner Teil darin. Aber unser Wissen ist dem aktiv und kann alle diese Teile aufeinander in verschiedenster Weise beziehen und kann daher auch sich selbst, den gegenwärtigen eigenen Zustand, aus verschiedensten Richtungen, in verschiedenster Perspektive, in verschiedensten Zusammenhängen betrachten. Und daraus ergeben sich nun Möglichkeiten für das Handeln. Also die unmittelbaren Antriebe, die uns, wenn wir nur Körper wären, gezwungen hätten zur Aktion, die werden durch diesen großen Horizont, in den sie hier eingebaut werden, zu Möglichkeiten. Das Denken kann so oder so darauf hinschauen. Das kann diesen oder jenen Aspekt hervorheben. Es kann das oder jenes für wichtig halten oder die Aufmerksamkeit darauf lenken. Es entstehen also lauter Möglichkeiten und es ist überhaupt nicht klar, welche von denen jetzt auch getan werden soll. Ne? Wir haben einmal eine Fülle von Möglichkeiten durch die Reflexion. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied zur Situation der Tiere. Ne? Die Tiere sind ihrer unmittelbaren Triebhaftigkeit ausgeliefert. Man kann dann nur die Triebe gegeneinander spielen, ne, damit die Sache komplizierter wird. Aber prinzipiell müssen sie diesem Kräftespiel der Triebe nach reagieren. Während wir uns eine ganz andere Welt eröffnen, wo es vieles gibt, was in der Natur gar nicht vorhanden ist, weil wir mit unserem Denken dann auch kreativ herumspazieren können, alles mögliche Neue ausdenken können und das dann ins Handeln einfließen lassen. Ne? Also da hängt auch vieles von unserer Fantasie und Kreativität ab, dass wir nicht bloß im Gegebenen stehen bleiben. Ne? Aber die Möglichkeit besteht, weil das Wissen weit darüber hinausgeht. Also was immer an spontanen Antrieben in uns vorhanden ist, ganz gleich wo es herkommt, ob das jetzt aus dem Körper kommt oder ob das aus unserer Reflexivität selber kommt, ne? Da entstehen ja dann auch bestimmte Bedürfnisse und Interessen, die spontan zu einer Handlung drängen. Ne? Ganz gleich, wo es herkommt, was immer als spontaner Antrieb vorhanden ist, wird durch die Reflexion in Möglichkeit verwandelt. Außer wenn wir uns wirklich treiben lassen, ne? Und überhaupt nicht mehr reflektieren auf den Antrieb. Ne? Aber das kann man nur kurzfristig ab und zu machen. Ne? Ansonsten treten wir immer zugleich auch in die Reflexion hinein und stellen fest, dass wir diesen oder jenen Antrieb in uns haben. Ne? Und dadurch wird er schon wieder eingebaut in viele andere Möglichkeiten, in Alternativen. Ne? Also wir treten in Distanz zu uns selbst. Wie wir vorher auch gesagt haben, das Wissen ist immer schon distanziert von seinem Gewusst. Ne? Und weil wir zugleich dieses allgemeine Wissen sind, stehen wir zu unserer Einzelheit immer in Distanz. Oder können jeweils stärker dazu in Distanz treten. Ne? Also wir können jetzt uns überlegen, welche Möglichkeit wir heranziehen. Ne? Wir haben viele Alternativen, wir können einen Antrieb gleich befriedigen, wir können sagen, nein, nicht jetzt, später. Ne? Wir können ihn so oder anders befriedigen. Es gibt eine ganze Fülle von Auswahl hier. Wir stehen vor einer Fülle von Möglichkeiten, die uns zur Wahl stehen. Für das Handeln sind wir nicht mehr unmittelbar gebunden, sondern wir sind befreit von diesem natürlichen Zwang. Man könnte also sagen, diese Reflexion ist ein Akt der Befreiung. Sie hebt uns über die unmittelbare Natur hinaus. Also zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist, wir müssen nicht nur auf Bedürfnisse eingehen, die wir jetzt schon gerade haben, ne, sondern wir können sehr wohl vorsorgen für Bedürfnisse, die wir noch gar nicht haben. Die wir uns aber schon ausdenken können, dass sie mal kommen werden. Ne. Also das Planen für die Zukunft ist auch so ein Aspekt, der in der Reflexion und in diesem Bereich der Möglichkeit der Handlungen mit eingebunden ist. Und weil eben das Denken über die natürlichen Bedingungen weit hinausgeht und mit Fantasie und Kreativität und auch Schlussfolgerungen, allen möglichen Tricks, die Natur überwinden kann, deswegen sind wir auch imstande, uns eine künstliche Welt aufzubauen. Die verschiedensten Geräte, die wir da zusammen basteln, die wachsen eben nicht auf den Bäumen oder auf dem Feld, sondern die werden künstlich hergestellt. Weil das Denken eben über die Natur hinausreicht. Es ergibt diese Möglichkeit. Wir können uns dann besser gegen die Natur absichern, können die Natur besser beherrschen mit all diesen Geräten, Maschinen, Behausungen, alles Mögliche, was wir da eben anlegen und hervorbringen. Und wir schaffen uns dadurch natürlich auch neue Bedürfnisse, auf die wir dann wieder eingehen können. Bedürfnisse, die zuerst unmittelbar auftreten, die aber durch die Reflexion dann wieder eingebaut werden in vielleicht neue künstliche Vorkehrungen. Es ist aber so, dass wir uns damit auch in dieser künstlichen Welt prinzipiell nicht in eine Situation hineinmanövrieren, die als solche ein für alle Mal feststehen müsste. Wir sind über Natur hinausgegangen, weil Möglichkeiten sich eröffnet haben, aber was immer wir dann praktisch fixieren, gesellschaftlich hervorbringen, wird auch wieder zu einer Möglichkeit und kann wieder verändert werden, weil wir es ja reflektieren. Also wir sind an keinen bestimmten Zustand gebunden und müssen den dann so beibehalten, sondern prinzipiell, wenn es auch äußerlich die Chance gibt, können wir von unserer Konstitution her diesen Zustand nur als Ausgangspunkt für andere Zustände heranziehen. Und praktisch, also sowohl theoretisch als auch dann praktisch über den gegenwärtigen Zustand hinausgehen. Darum verändert sich auch die Gesellschaft immer wieder. Es entstehen andere Zustände und wenn die Handlungsspielräume überhaupt noch offen gelassen werden, dann können wir diese Veränderung auch ganz gezielt vorantreiben. Also Sie sehen, die Reflexion hat immer die Möglichkeit, sich zu distanzieren, auch von dem, was sie selber dann geschaffen hat. Sie realisiert sich nie so endgültig, dass sie darüber nicht wieder hinausgehen könnte. Weil sich die Reflexion selber ja gar nicht bloß auf den Inhalt reduzieren lässt. Schon gar nicht auf bloß Sinnliche, aber nicht einmal auf das, was sie dann praktisch reflexiv in der Erfahrungswelt und in unseren gesellschaftlichen Institutionen herstellen. Nichts ist als Gewusstes ein für alle Mal fix, sondern man kann sich immer wieder davon distanzieren. Das ist also die eine Seite unserer Reflexion, wie sie das Handeln beeinflusst. Jetzt gibt es aber auch noch eine Kehrseite zu dieser Befreiung. Nämlich auf der einen Seite sind wir durch die Reflexion eben eingeordnet in diesen großen Zusammenhang und nie an die bloße Einzelheit gebunden, aber andererseits wissen wir uns durch die Reflexion eben auch gerade als dieses Einzelwesen. Wir gehen ja mit der Reflexion über uns als Einzelwesen hinaus. Aber wir wissen ganz genau, dass wir selbst eine begrenzte Person sind, mit einer ganz begrenzten Macht. Auch mit einer begrenzten Erkenntnis und so weiter. Also das ist die Kehrseite, wir werden uns selbst in unserer Begrenztheit bewusst. Nicht nur, dass wir darüber hinausgehen können, das ist das eine, das andere bleibt aber bestehen, dass wir eine Einzelperson sind und an unseren Körper gebunden. Und damit sehr eingeschränkt in allen möglichen Aktionen, die wir setzen könnten. Also diese Begrenztheit im Rahmen der Gesamtbegrenztheit, Welt, die uns eben vom Wissen her offen steht, diese Ohnmacht wird uns durch die Reflexion auch bewusst. Und diese Eingeschränktheit unserer Macht. Dass wir ganz wenig nur erreichen können mit unserem eigenen Einsatz. Also wir müssen uns sehr vorsehen, was wir denn in dieser Welt tun können. Wir müssen auf uns selbst als Einzelperson sehr aufpassen. Wir müssen vor allem versuchen, die Welt möglichst gut zu erkennen, um darin dann günstig für uns schalten und walten zu können. Und hier zeigt sich dann auch wieder ein Problem unserer Erkenntnis. Wenn wir auf diese Weise versuchen, die Welt vorweg jetzt schon entsprechend zu erkennen, um unser Handeln abzusichern, dann stoßen wir gerade an diesem Punkt auch wieder auf sehr bedrückende Art von Begrenztheit. Wenn wir nur mal unsere Wahrnehmung reflektieren. Bei den Tieren ist es so, dass sie sich ihrer Wahrnehmung ganz selbstverständlich überlassen. Sie verlassen sich auf ihre Wahrnehmung und agieren dementsprechend. Das, was sie sinnlich aufnehmen, das führt dann eben auch zu bestimmten Aktionen. Wenn wir aber jetzt unsere Wahrnehmung unter die Lupe nehmen, wenn wir davon wissen, dann kommen wir drauf, dass die Wahrnehmung als solche eine ganze Fülle von Schwächen hat. Sie gibt uns von den Gegenständen immer nur eine gewisse Oberfläche. Und gewisse Teilaspekte eines Gegenstandes. Aber auch das zum Teil sehr ungenau. Wahrnehmung ist auch eingeschränkt auf einen bestimmten Bereich und kann nicht drüber hinaus, sowohl im Großen als auch im Kleinen, reicht die Wahrnehmung nicht aus. Aber auch innerhalb der Reichweite der Wahrnehmung ist sie nicht immer korrekt, ist sie unscharf und kann sich auch täuschen. Außerdem ist es so mit der Wahrnehmung, dass auch das sehen wir ein und kann uns jederzeit zum Problem werden, dass sie ja in der Relation zwischen unserem Sinnesorgan und dem Gegenstand besteht. Ja? Sie gibt ja nicht schlechthin den Gegenstand, sondern den Gegenstand, wie er relativ auf unsere Sinnesorgane wahrzunehmen ist. Ja? Also, wenn wir gute Augen haben, sehen wir was, sehen wir vieles besser und anders. Wenn wir farbenblind sind, sehen wir auch wieder anders. Ne? Das heißt nicht, dass der Gegenstand deswegen anders ist, sondern der Gegenstand für uns wie in der Wahrnehmung aufgefasst wird. Was wir da bekommen, das Ergebnis unserer Erkenntnis, ist nur ein relatives, immer in dieser Relation zwischen Sinnesorgan und Gegenstand. Und da hängt es auch sehr von unserem jeweiligen Zustand ab, wie wir etwas wahrnehmen und auch von dem, was wir vorher getan haben und welche, zum Beispiel beim Essen, ne, wenn Sie was Süßes gegessen haben, dann schmeckt Ihnen nachher der Apfel nicht mehr, wenn Sie vorher eine Torte gegessen haben, vermutlich. Ne, aber wenn Sie vorher Fleisch gegessen haben, dann ist er kräftig süß und schmeckt gut. Ne? Je nachdem, wie Sie selbst positioniert sind, auch natürlich von der Wahrnehmung her, aus welcher Perspektive Sie einen Gegenstand sehen, aus welcher Entfernung, ja, schaut er anders aus. Das heißt aber nicht, dass er anders ist, ne? Sondern er ist nur in Relation auf uns in dieser Weise völlig relativ. Die Wahrnehmung ist ganz und gar unverlässlich. Ne? Sie kann es jederzeit täuschen. Sie stehen vor der Tür und glauben, der Hörsaal ist besetzt. Ne? Und außerdem natürlich kann sie sich permanent verändern, ne? Weil es auf unseren Zustand ankommt und natürlich auch auf den Zustand des Gegenstandes und die aneinander sich relativieren, ist die Wahrnehmung auch dauernd veränderlich. Kann einmal so sein. Ne? Und wie es wirklich ist, ist dabei nicht gegeben. Also die Wahrnehmung bleibt an der Oberfläche und bleibt in dieser Relativität stecken. Und auch nur im Augenblick. Ja, die Wahrnehmung ist immer gegenwärtig. Sie gibt immer nur das, was wir eben gerade erfassen können mit unseren Sinnesorganen. Aber der Gegenstand ist ja eigentlich dauerhaft derselbe mit dem Wechsel seiner wahrgenommenen Eigenschaften. Das ist dieser Gegenstand, der einmal so, einmal anders aussieht. Den Gegenstand in seiner Dauerhaftigkeit und Identität, den können wir überhaupt nicht wahrnehmen. Der ist nicht sinnlich fassbar, weil sinnlich haben wir immer nur irgendwelche Perspektiven und wir sehen ihn eben auch nur nach den sekundären Qualitäten, also die wir von unseren Sinnesorganen hineinlegen, nicht wie er wirklich ist. Und daher können wir ihn überhaupt sinnlich nicht erfassen als Gegenstand. Wieso können wir dann überhaupt von Gegenständen sprechen? Weil unser Denken die Einheit des Gegenstandes hinzudenkt zu dem, was es sich sinnlich in der Erinnerung zusammenstellt. Ne? Verschiedene Eigenschaften des Gegenstandes, einmal so, einmal so. Der Gegenstand insgesamt wird dann gedacht. Als das, was diesen sinnlich erfassbaren Eigenschaften zugrunde liegt. Was sie in sich vereint. Ja? Aber das kann selber, diese Identität des Gegenstandes, kann selber nicht mehr sinnlich gefasst werden. Wenn wir überhaupt von Gegenständen sprechen, haben wir immer schon was hineingedacht. Das ist immer schon eine Konstruktion der Gegenstand. Ne? Unser Denken hat den Gegenstand konstituiert. Wie der Kant dann sehr ausführlich darstellen wird. Ne? Also wir projizieren unsere Gedanken hinein in das Wahrgenommene. Und dann sagen wir, da ist ein Gegenstand und der ist jetzt eben nicht nur ein Konglomerat von Eigenschaften, sondern der hält seine Eigenschaften in sich zusammen und seine Teile. Ne? Der ist ein Ganzes aus den Teilen. Und dann legen wir ihm auch eine Kraft hinein und sagen, der muss eine Kraft haben, damit er überhaupt diese Einheit bilden kann. Und von dieser Kraft nehmen wir dann an, mit dieser Kraft wirkt der Gegenstand über sich hinaus auch auf andere Gegenstände. Aber die Kraft als solche müssen wir hineindenken, die können wir nicht wahrnehmen. Also auf diese Weise ergänzt unser Denken das, was uns die Sinnlichkeit vorenthält. Und aus dem Ganzen dieser beiden Seiten, aus der Wahrnehmung und dem Denken, ergibt sich dann erst unsere Erfahrung. Ne? Erfahrung ist nie bloß sinnlich und sie ist natürlich auch nicht bloßes Denken, das wäre eine reine Formalität, ne? Keine Formalangelegenheit, kein logischer Schluss oder was, sondern die Verbindung von Wahrnehmung und Denken. Das macht unsere Erfahrung aus. Erfahrung ist dieses Ganze aus beiden. Und die brauchen wir, um überhaupt uns zurechtzufinden in der Welt und um mit den Dingen umgehen zu können. Wir müssen über die Erfahrung kennenlernen, was die Dinge sind, wie wir sie benutzen können. Wie wir sie ebenfalls, wenn sie bedrohlich sind, auch vermeiden können. Also dieser ganze Aspekt unserer Selbsterhaltung ist an die Wahrnehmung gebunden. Daher sollten wir uns eben auch wirklich auf unsere, an die Erfahrung gebunden, würde ich sagen. Daher sollten wir uns auf die Erfahrung auch verlassen können. Aber das ist natürlich jetzt, wo wir es reflektiert haben, nicht mehr möglich. Jetzt sind wir drauf gekommen, die Wahrnehmung als solche ist in der Weise völlig abhängig von verschiedenen Bedingungen. Das ist überhaupt nicht eindeutig, ist nur perspektivisch, ist nicht verlässlich. Und jetzt denken wir etwas hinzu, was ja auch wieder nur aus unserem geistigen Vermögen folgt. Das sind ja beides, sowohl die Wahrnehmung als auch unser Denken, das da hinzukommt, sind ja beides nur Vorstellungen in uns. Das ist ja überhaupt keine Garantie, dass es wirklich auch so ist. Wir können also mit dieser Art von Erfahrung überhaupt nicht sagen, ob eine Handlung gelingen wird. Wir können es im Vorhinein einfach nicht absichern. Und das wird uns bewusst, dass wir die Dinge nicht so erkennen, wie sie wirklich sind, und dass wir daher auch nicht mit Sicherheit in eine Handlung einsteigen können. Das heißt, wir können durch unsere Reflexion auch unser Handeln vollkommen verunsichern. Weil wir nicht genau wissen, ob das rauskommt, was wir vorhaben. Und daher müssen wir vorsichtig sein, müssen uns zurückhalten, müssen vielleicht länger überlegen. Das heißt, wir müssen diese theoretische Distanz einhalten, von der wir gesagt haben am Anfang, das ist eigentlich was gegenüber der Praxis Minderwertiges. Das schaut nur zu, das tritt nur zurück, das lässt sich nicht ein auf die Sache. Aber jetzt sehen wir, dass das in der Praxis notwendigerweise mit drinnen ist, weil wir die Begrenztheit und Schwäche unserer eigenen Erkenntnis einsehen und reflektieren. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, müssen überlegen, müssen innehalten, müssen zurücktreten und können uns nicht unmittelbar und fraglos einfach in die Handlung stürzen. Ja, aber wenn wir jetzt da überlegen, wenn wir also geistig ausprobieren, bevor wir die gefährliche Handlung durchführen, wenn wir geistig ausprobieren, ob sie auch gelingen wird, wenn wir so ein Probehandeln vorweg heranziehen, dann ist doch ganz klar, dass wir es noch so weit treiben können und es wird nie prinzipiell sicher. Wir handeln zwar in Gedanken, stellen uns vor, was dabei rauskommt, wenn wir es tun, aber dieses Probehandeln ist eben nur ein Probehandeln. Es bleibt in unserer Vorstellung. Aber es sichert uns nicht ab, ob es wirklich so gelingen wird. Und je mehr wir das überlegen, desto unsicherer werden wir. Und könnten letztlich überhaupt das Handeln völlig blockieren. Jede Lösung, die wir uns ausdenken, kann wieder falsch sein. Das ist also durch die Reflexion hier etwas total Unpraktisches in die Praxis eingedrungen. Dass wir überhaupt blockiert sind zu handeln. Dass wir total verunsichert sind. Nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Wir könnten jede von den Handlungsmöglichkeiten unendlich lang überlegen, ob sie wirklich zielführend ist, ob sie gelingen wird. Und daher können wir sie nicht tun, weil wir sie eben nie zu Ende überlegen können. Also die ganze Last der Reflexion drückt auf unsere Praxis zugleich. Das ist nicht nur eine Befreiung von der Unmittelbarkeit, sondern dadurch treten wir eine ungeheure Problematik ein. Sie können es eben auch vergleichen mit diesem mythologischen Bericht der Vertreibung aus dem Paradies. Wir sind nicht mehr fraglos einfach aktiv, sondern wir müssen uns die Sachen überlegen und kommen immer nur drauf, dass es hier keinen sicheren Grund gibt, etwas zu tun. Also wir können uns alles Mögliche ausdenken, die schönsten Ziele unseres Handelns, aber wir wissen nie im Vorhinein, ob diese Ziele von uns auch wirklich erreichbar sind. Ich bringe das jetzt auf das Schlagwort des Risikos der Mittel. Ja? Durch die Reflexion wissen wir nie, ob die Handlung, die ein Mittel ist, ne, ob die wirklich gelingen wird. Sie ist immer riskant. Man weiß es im Vorhinein nicht sicher. Und das ist ein Risiko der Mittel oder der Mittelwahl. Ne? Sie wissen nicht, welches Mittel Sie verwenden sollen, wie Sie Ihre eigene Handlung, Ihren eigenen Körper einsetzen sollen, damit gesichert dann das Ergebnis rauskommt, das Sie anstreben. Und je länger wir dieses Risiko der Mittel reflektieren, desto bedrückender und unverneidlicher wird es. Wir kommen durch Reflexion nicht heraus. Man könnte von daher sagen, wenn wir nur Körper und Reflexion wären, dann hätten wir noch nie gehandelt. Ja? Im vollen Sinn des menschlichen Handelns. Man kann sich dann vorstellen, ich überlege so lange, bis ich nur mehr unmittelbar meinen Trieben ausgeliefert bin, nicht? Weil ich schon so durstig bin, dass ich nicht mehr denken kann. Nicht? Dann werde ich mich unmittelbar auf irgendwas Trinkbares stürzen. Nicht? Aber das ist keine Handlung im menschlichen Sinn. Nicht? Wir sollen ja aus der Reflexion heraus, aus der Auswahl von Möglichkeiten dann die Handlung vollziehen. Nicht? Wenn wir dann getrunken haben, dann wird man wieder endlos überlegen, bis wir wieder so viel Durst oder Hunger haben. Also das wäre nur so ein Schwanken zwischen der Unmittelbarkeit und einer völlig erfolglosen Reflexion. Das wäre keine Handlung. Also prinzipiell, wenn wir nur diese beiden Seiten in uns hätten, dann könnten wir nicht handeln. Weil die Unmittelbarkeit immer durch die Reflexion völlig relativiert wird. Das ist aber ganz klar, dass wir immer schon gehandelt haben. Sonst wären wir nicht da. Also Handlung ist wirklich. Und wenn es Handlung wirklich gibt, dann muss es in uns auch noch mehr geben als bloß Körper und Reflexion. Es muss in uns noch eine zusätzliche Instanz geben, die diese Problematik überwinden kann. Die einfach die Reflexion abbrechen kann und trotz der ganzen Unsicherheit, die sich reflexiv herausgestellt hat, eine Handlung setzt. Diese Instanz, die faktisch sicher ist, es muss sie geben, die können wir jetzt mit dem Terminus Wille bezeichnen. Der Wille geht über die Reflexion und natürlich auch über den Körper hinaus. Es ist imstande, die Reflexion einfach in ihre Bahnen einzugrenzen. Also abzubrechen, wenn er will, oder eben auch, wir haben gesagt, wir wollen auch reflektieren, okay, das können wir auch machen, aber es kommt auf den Willen an, wie lange wir es machen, und wenn es uns genug ist, dann handeln wir eben. Ja? Und nur auf diesem Weg, wenn hier eine Fähigkeit in uns vorhanden ist, die diesem Dilemma des Relativierens durch die Reflexion entgegentreten kann, nur dann können wir überhaupt wirkliche Handlung setzen. Ja? Also dieser Wille ist eine zusätzliche Instanz in uns und die entscheidet jetzt über die Möglichkeiten. Auch wenn es nicht geklärt ist, ob sie wirklich gelingen werden. Ja? Der Wille setzt sich hinweg über das Risiko der Mittel. Das heißt nicht, dass er es nicht kennt. Ne? Als reflexive Wesen stehen wir drinnen und haben immer das Problem bei uns. Aber wir müssen uns nicht darin verlieren, sondern wir können einfach trotzdem handeln. Jetzt müssen wir noch ein bisschen überlegen, wie der Wille überhaupt zu einer Handlung kommen kann. Ne? Weil er ist ja nicht einfach bloß eine außerreflexive Instanz, sondern er hat ja auch Reflexion in sich. Ne? Wir sind ja im Gesamten des Ich nicht nur ein Wille, der drüber steht, sondern Reflexion ist immer mit dabei, so wie der Körper immer mit dabei ist. Ne? Ich spreche jetzt zwar dann davon, was der Wille tut und was die Reflexion tut, aber gemeint ist immer die Gesamtheit der Person, ne? In der das alles zusammenkommt. Aber es kommt eben auf verschiedene Instanzen in verschiedener Weise an. Also der Wille soll jetzt auswählen aus diesen Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten sind insofern alle gleichrangig, als sie ja jede unendlich überlegbar sind. Ne? Jede ist unsicher. Und wenn ich noch so viel überlege, kann ich sie nicht sicher machen. Also so gesehen sind sie gleichrangig. Und wenn der Wille jetzt unmittelbar aus diesen gleichrangigen Möglichkeiten auswählen sollte, dann kommt er nicht zu Rande. Ne? Dann kann er überhaupt auf sich verzichten und einfach nur irgendwas tun. Ne? Das ist keine gezielte Handlung. Also der Wille braucht irgendein Kriterium, welche Art von Möglichkeiten es überhaupt sein soll, welche überhaupt in Frage kommen. Es kann nicht irgendeine sein. Er braucht ein Kriterium oder er braucht einen Handlungsgrund, warum er gerade diese Möglichkeit heranziehen soll. Oder diese Gruppe von Möglichkeiten, ein bisschen Risiko bleibt immer bestehen. Und dieser Grund, warum wir die Möglichkeiten heranziehen, ist eben ein Zweck, für den die Handlungen Mittel sein sollen. Der Wille braucht einen Zweck und von seinen Zwecken her kann er dann aus den Möglichkeiten auswählen. Da kommen nicht mehr alle in Frage. Da gibt es dann schon ein ganz bestimmtes Spektrum, das für diesen Zweck möglicherweise günstig ist. Also der Zweck bestimmt dann die Auswahl aus den Möglichkeiten und das Risiko der Mittel bleibt zwar vorhanden, das ist trotzdem die Möglichkeit unsicher, man könnte eventuell auch eine andere, bessere wählen, aber der Wille kann sich darüber hinwegsetzen. Nun kann er aber zumindest auswählen, so hat er ein Kriterium, woraufhin er die Möglichkeiten anschaut. Also ohne Zweck kann der Wille gar nicht handeln, aber mit dem Zweck sehr wohl. Nun ist aber so, dass die Zwecke für ein reflexives Lebewesen, wie wir es sind, ja keine unmittelbaren Antriebe sind. Ja? Wir haben ja schon gesehen, alles, was unmittelbar auftritt in uns, spontan als Antrieb auftritt, das wird ja durch die Reflexion relativiert und in Möglichkeit verwandelt. Ja? Also der Zweck kann nicht gleichgesetzt werden mit einem unmittelbaren Antrieb. Sondern der Zweck ist selber auch wieder ein gewusster Zweck und als solcher gewusster Zweck muss er ganz bewusst angestrebt werden und steht im ganzen Rahmen der Reflexion. Also wir können den Zweck nicht einfach selbstverständlich hinnehmen, einfach weil er da ist, sondern er wird reflektiert, wir streben ihn gezielt an, nicht unbewusst, sondern bewusst streben wir ihn an, wenn es überhaupt menschliches Handeln sein soll. Und dadurch wird der Zweck selber sofort wieder zu einem möglichen Zweck. Die Reflexion hat ihn in ihre Krallen bekommen und relativiert ihn sofort. Also es ist ein möglicher Zweck, den ich von der Reflexion her jederzeit auch in Frage stellen kann. Ich muss nicht, der Wille kann auch sagen, bleibt bei dem Zweck gleich von vornherein, überhaupt keine Frage stellen, aber weil der Wille eben mit der Reflexion verbunden ist, darum kann er jedenfalls fragen, ob dieser Zweck auch wirklich sinnvoll ist. Ob es der richtige Zweck ist, ob er zu verantworten ist und so weiter. Er kann alle möglichen Fragen an diesen Zweck herantragen. Das heißt, der Zweck selber wird hier wieder zu einer Möglichkeit. Wir stehen eigentlich vor derselben Situation wie vorher, haben wir Möglichkeiten gehabt und durch einen Zweck wollten wir aus ihnen auswählen. Und der Zweck selber wird uns jetzt unter der Hand wieder zu Möglichkeiten. Jetzt haben wir viele mögliche Zwecke. Ne? Und wir können auch andere Zwecke dann heranziehen und sagen, ja, ist der sinnvoll? Ne? Genauso ein Problem. Also wenn wir von einem Zweck zum anderen spazieren, dann stehen wir vor derselben Problematik. Ist es der richtige Zweck? Ist es sinnvoll, diesem Zweck nachzugehen? Ne? Wir könnten aus dem herauskommen, indem wir jetzt aus dieser Möglichkeit von Zwecken wieder auswählen mit Hilfe eines übergeordneten Zweckes. Ich würde sagen, die untergeordneten Zwecke sind ja wieder nur Mittel für einen übergeordneten Zweck. So wie die Handlungen Mittel für die erste Stufe der Zwecke waren. Aber auch bei den übergeordneten Zwecken stehen wir vor derselben Problematik. Indem wir sie wissen, werden sie schon wieder zur Möglichkeit. Wir können sie befragen, ob es die richtigen sind. Wir müssten also eigentlich immer weiter fragen. Und hier gibt es, weiß man nicht, ob es überhaupt irgendwo eine Grenze gibt. Man könnte annehmen, die Philosophie sollte mal dann den absoluten Zweck herausdenken und herausfinden und dann könnte man uns an dem immer orientieren. Aber wenn wir auf das warten wollten, dann würde man das sicher nicht erleben. Also prinzipiell könnten wir auch nicht handeln, wenn uns die Reflexion jetzt auf der Ebene der Zwecke denselben Streich spielt und alles wieder relativiert. Die Verunsicherung tritt auf der Ebene der Zwecke genauso wieder ein. Daher muss der Wille sich auch über diese Problematik hinwegsetzen. Er setzt sich hinweg über das Risiko der Mittel und er muss sich auch hinwegsetzen über das Risiko der Zwecksetzung. Er weiß nicht genau, ob das der richtige Zweck ist, aber er nimmt ihn halt einmal an und verwendet ihn für sich. Wenn er das nicht tut, kann er nicht handeln. Also wenn es überhaupt wirkliches Handeln gibt, dann hat sich der Wille immer schon einen subjektiv obersten Zweck gesetzt, den er nicht mehr weiter in Frage stellt, den er einfach akzeptiert. Und nur so kommt Handeln überhaupt zustande. Der Wille muss sich über die beiden Risiken hinwegsetzen und muss in diesem Sinn dann eben auch das Handeln das Wissen einschränken. Ja, der kann nicht warten, bis das Wissen zu Ende gedacht hat in beiden Ebenen, sondern er schließt es kurz. Ja, das Wissen wird abgebrochen, die Reflexion wird einfach beschnitten. Ja. Nur so können wir überhaupt handeln. Wir müssen das Wissen selber willkürlich einschränken. In der Praxis geht es nicht anders. Ja. Sonst werden wir dieser völligen Relativierungskraft der Reflexion total ausgeliefert. Das wären dann, das tendiert dann eher so zu psychischen Krankheiten, wenn man so manisch reflektiert, ne, und überall nur Probleme sieht und kaum zum Handeln kommt. Ne. Das kann auch eine psychische Krankheit sein. Aber sofern wir eben einigermaßen kräftig in der Praxis drinnen stehen, ist unser Wille eben auch imstande, irgendwo mal aufzuhören, sich Probleme zu machen und sich zu entschließen, eine Handlung zu setzen, aus einem bestimmten Zweck heraus. Wir stehen also in der Praxis immer vor einer Art von Wissen, dass sich ein reflexives Lebewesen, ein Mensch eben, in willkürlicher Weise so und so geordnet hat. Das also immer nur die Perspektive dieser Person ausdrückt. Die Sichtweise einer bestimmten Person. Und diese Art von Wissen könnten wir dann eben auch Meinung nennen. Da steckt schon drinnen, dass es eben das Wissen einer bestimmten begrenzten Person ist, dass es eben mein Wissen ist, aus meiner Perspektive. Und dass andere Menschen aus einer anderen Perspektive die Dinge betrachten. In der Meinung steckt dieses Mein schon drinnen. Das heißt, es ist eben nur eine persönliche Sichtweise. Die muss für andere nicht gelten. Und trotzdem natürlich tritt die Meinung nicht einfach so frei heraus aus der Einzelperson, sondern entwickelt sich im gesellschaftlichen Umfeld. Auch durch Kommunikation mit anderen. Und die Meinungen können sich dann gegenseitig bestärken auch, bestätigen, sie können sich aber auch bekämpfen gegenseitig, gibt es diesen Meinungsstreit dann, aber auf jeden Fall sind diese Meinungen, wie sie durch den Willen gesetzt sind, immer auch durch den Willen wieder veränderbar, prinzipiell. Also im Laufe der Lebenserfahrung ändert man die Ansichten, man kommt zu anderen Meinungen, es bleiben aber immer Meinungen. Man kann natürlich auch versuchen, willentlich dann wieder besseres Wissen bei einer Meinung starr zu bleiben, das geht auch. Der Wille ist eben nicht gebunden an das, was die irgendeine vernünftige Schlussfolgerung sagt. Der kann immer auch dagegen handeln, gegen das Sinnvolle, selbst wenn er es einsieht. Aber prinzipiell ist die Meinung veränderlich. Ich kann von einer Meinung zur anderen übergehen. Aber natürlich bleibe ich trotzdem bei einer Meinung. Und das ist immer nur eine spezifische persönliche Sichtweise, die ich dabei gewonnen habe. Immer durch den Willen eingeschränkt. Dieser Kurzschluss des Wissens, der durch den Willen vorgenommen wird. Trotzdem ist Meinung natürlich auch eine Gestalt reflexiven Wissens. Das ist also, wie wir schon gesehen haben, der Zweck ist auch bewusst, die Möglichkeiten sind bewusst, das Ganze. Der ganze Aufbau vollzieht sich ja in der Reflexion. Und aus diesem Zusammenspiel von Wille und begrenzter Reflexion ergibt sich eben dann die Meinung. Aber im Rahmen der Reflexion natürlich. Die Meinung weiß sich daher auch selbst. Sie weiß, oder kann zumindest wissen, dass sie prinzipiell Meinung ist und dass sie prinzipiell nur eine eingeschränkte Sichtweise ist. Dass sie prinzipiell nur die Perspektive einer einzelnen Person vertritt. Die gilt halt für mich und für andere muss sie nicht gelten. Und in dieser Meinung ist zugleich dieser Mangel auch immer bewusst. Oder kann zumindest bewusst werden. Dieser Mangel der Eingeschränktheit. Es ist nur meine persönliche Auffassung von etwas. Aber es ist als solches nicht gesichert. Es wird uns also in dem Mangel zugleich bewusst, was die Meinung nicht ist. Dass sie nicht unbedingt dem Sein entsprechen muss. Dass es nicht unbedingt so ist, wie es uns erscheint. Wie wir selber auffassen. Dass es nur für uns gilt, als Einzelsichtweise, aber nicht für alle anderen. Wir haben also immer so einen Gegenpol, an dem wir draufkommen, dass die Meinung als solche eingeschränkt ist. Wir wissen immer etwas drüber hinaus und müssen sagen, das erfüllt die Meinung leider nicht. Also von der Meinung her können wir über diesen Mangel hinausdenken, in eine Allgemeinheit hinein, in eine Sichtweise, die nicht nur für mich gilt, sondern die für alle gültig ist. Und das können wir natürlich auch deswegen, weil in der Meinung, in diesem Mein, ja immer auch das eigene Ich mit drinnen ist. Und das eigene Ich, haben wir gesehen, ist ja nicht nur einzeln, sondern es ist ja umfassend, reflexiv und es ist letztlich das Allerallgemeinste, das über allen bewussten, reflexiven Inhalten noch drüber steht. Also wenn ich sage, das ist meine Meinung, dann bin ich trotzdem verbunden mit dieser obersten Allgemeinheit. Und sie kann mir zugleich auch immer bewusst werden. So wie wir gesagt haben, bei jedem bestimmten Inhalt kann ich dazu sagen, ich weiß ihn. Ganz gleichgültig, auf welcher Reflexionsstufe der Inhalt selber steht. Also ich habe immer unmittelbar einen Draht zu dieser höchsten Allgemeinheit. Und daher kann ich auch eben den Mangel einsehen, dass die Meinung nur etwas ganz Vereinzeltes ist, und ich aber prinzipiell über meinen Willen jetzt eine Erkenntnis haben will, die für alle gilt. Wo dieses Mein übergeht in das Allgemein. Ja? Dass beides im Ich eigentlich verbunden ist und im Ich immer beides aufeinander bezogen wird. Ja? Das Mein der Meinung soll übergehen in ein allgemeines Wissen. Und das ist dann aber eine neue Art von Wissen. Der Wille kann sich jetzt auf die Suche machen nach einer Erkenntnis, die allgemeingültig ist. Ja? Weil er seine Meinung in ihrer Mangelhaftigkeit einsieht. Ja? Oder weil wir selbst das eben einsehen, Meinung ist eine beschränkte Art von Wissen oder Erkenntnis, daher können wir versuchen, drüber hinauszugehen und eine Erkenntnis zu finden, die nicht nur für mich gilt, sondern die allen anderen genauso verbindlich zugemutet werden kann. Wenn wir eine solche Erkenntnis finden wollen, dann müssen wir einen dementsprechenden Weg begehen. Die fällt nicht vom Himmel, die fällt uns auch nicht einfach so ein. So eine wahre Erkenntnis oder allgemein verbindliche Erkenntnis. Sondern wir müssen ganz gezielt einen Weg aufbauen, den wir gehen und der dann auch alle anderen, die diesen Weg gehen, zum selben Resultat oder zur selben Korrektur bringt. Wir müssen also einen Weg gehen, der argumentierbar ist, der nachvollziehbar ist, der überprüfbar ist für andere Menschen. Der Weg selber muss allgemein verbindlich sein. Und wenn wir diesen Weg dann beschreiten, dann müssten andere denselben Weg auch nachgehen können oder wir müssten ihn überhaupt gemeinsam gehen können. Ein Weg zu einem Ergebnis, das dann nicht bloß für die Einzelperson gilt, sondern für alle Personen, die diesen Weg gegangen sind. Und dieser Weg ist eben, wenn er in dieser Weise systematisch und geregelt vorgeht, dieser Weg ist eine sogenannte Methode. Ja, im Wort Methode steckt griechisch auch der Weg drinnen, ja, Hodos, der Weg. Und Methodos ist dann der Weg, den man nachgehen kann, ne, wo andere auch nachgehen können. Also in der Methode ist ein Weg gegeben, der zu einem allgemeinen Wissen führt. Und der auch unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit steht. Unser Wissen soll nicht mehr bloß Einzelnes sein, soll nicht mehr bloße Meinung sein, sondern es soll eine solche Verbindlichkeit haben, die andere überprüfen und nachvollziehen können. Unter diesem Gebot wird dann die Meinung, wenn sie sich wirklich dran hält und wenn sie in der Weise vorgeht, wird sie zur Wissenschaft. Ja? Eine Erkenntnissuche unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit ist eben Wissenschaft. Das ist der nächste Schritt von der Meinung zu einer höheren Art von Erkenntnis. Das ist ein Interesse an der Wahrheit. Ja? Der Wille möchte nicht bloß eine subjektive Sichtweise haben, sondern er möchte die Wahrheit, wie der Gegenstand wirklich ist, erkennen oder wie irgendein Zusammenhang wirklich ist. Ja? Also hinter der Wissenschaft steht eigentlich das Interesse an der Wahrheit, nur kann es auch sein, dass dieses Interesse an der Wahrheit durch gesellschaftliche und historische Umstände in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Ja? Nämlich zum Beispiel in die Bahn, dass die Wissenschaft das Risiko der Mittel verringern soll. Ja? Oder möglicherweise, aber dann illusionär, dieses Risiko der Mittel überhaupt ausschalten soll. Ja? Und man sicher handeln können. Also wenn das Interesse an der Wahrheit in diese Richtung gelenkt wird, dann müssen wir uns mit den empirischen Gegenständen beschäftigen. Ja? Weil diese Gegenstände in der Erfahrung sind immer mögliche Mittel für alle möglichen Zwecke. Also wir müssen schauen, dass wir die Welt, die Erfahrungswelt, möglichst exakt und allgemeingültig erfassen. Ja? Und wenn wir das tun, wenn wir also diese methodische Erkenntnis auf die Erfahrung anwenden, dann gehen wir eben von der Alltagserfahrung über zur Erfahrungswissenschaft. Ja? Dann wird die empirische Welt methodisch durchleuchtet und was die Wissenschaft sich dabei eben verspricht, ist eine objektive Erkenntnis der Wirklichkeit selber. Man lässt alle diese subjektiven Einschränkungen und auch diese vertreten Sichtweisen, die dann womöglich aus irgendeiner Religion herstammen oder aus einem Mythos herstammen oder eben auch nur aus einer willkürlichen persönlichen Sicht, die lässt man alle weg. Ne? Die sind alle unwichtig. Wenn man das weglässt, dann müsste eigentlich eine Erkenntnis rauskommen, die objektiv gilt, die alle diese Subjektivitäten hinter sich gelassen hat. Ne? Und das wäre das Ziel bei Erfahrungswissenschaft. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon ziemlich viel besprochen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen noch mehr zumuten soll. Sie haben bis jetzt erstaunlicherweise noch gar nichts dazwischen gefragt. Schauen Sie, bis jetzt, wollen Sie mal? Das müssen wir jetzt überlegen. Ja.
Ich verstehe nicht, wie man überhaupt über die Meinung hinauskommen kann.
Naja, durch die Wissenschaft. Ne?
Ja, schon. Vielleicht ja. Ist dann im Endeffekt nicht die Meinung.
Werden wir sehen. Ja, es kann jedenfalls nicht das völlig selbe sein, ne, weil wir jetzt eine Methode haben.
Ja, aber es kann doch nur eine höhere Art von Meinung sein.
Das ist sehr wohl möglich, ja. Aber eben eine höhere, darum müssen wir es eigens besprechen. Ne. Es ist nicht einfach dasselbe.
Ja,
die persönliche Willkür kann...
Wie können wir denn überhaupt über Meinung hinauskommen?
Naja, wenn Sie Mathematik oder Logik betreiben, ist das keine bloße Meinung, nur als Beispiel, ne. Wenn Sie. Ja, es gibt da noch kompliziertere Sachen in der Mathematik. Aber auch wenn Sie einsehen, dass die Meinung eventuell etwas ist, wo wir nicht drüber hinauskommen, weil unsere Subjektivität immer mit dabei ist, ist das dann eine Meinung? Oder ist das schon mehr? Also, wenn Sie das nachvollziehen, was wir bis jetzt besprochen haben, und ich habe mich bemüht zu argumentieren, dann müssten Sie eigentlich drauf kommen, dass das keine bloße Meinung war. Und wenn Sie der Ansicht waren, es sei eine bloße Meinung, dann haben Sie revoltiert. Darum haben wir am Anfang so viel diskutiert. Jetzt ist Ihnen anscheinend schon einiges klarer geworden. Ich hoffe es zumindest. Aber Sie haben schon recht, man muss vorsichtig, man muss kritisch sein. Es könnte sein, dass das nur eine Blase ist, die wieder zerplatzt. Und in gewissem Sinn ist es auch so, werden wir sehen. Aber wir müssen trotzdem den Unterschied festhalten. Weil sonst würde sich jede Meinung schon als Wissenschaft aufspielen. Ne? Das ist doch nicht so ganz gerechtfertigt. Ne? Also es muss nach wie vor ein methodischer Weg da sein, der von anderen nachvollziehbar ist. Ne? Das ist bei der Meinung nicht so.
Ja schon, aber das ist ja dann die Meinung vieler.
Naja, die Meinung vieler wäre eigentlich nur eine Abstraktion aus den bestehenden Meinungen. Ne? Da nimmt man das Gemeinsame dann heraus, ne? Und die können sich ja gegenseitig bestärken. Es kann aber völlig falsch sein, was die meinen. Ne?
Es kann auch das völlig falsch sein.
Ja, ja, schon. Aber wenn es wirklich völlig falsch ist, wird die nächste Person, die das überprüft, schon aufschreien. Ja? Und das in Frage stellen und kritisieren und sagen, da und da ist der Schritt falsch gemacht.
Ne? Ja, also wenn die zweite Person den Weg nachgeht und nicht draufkommt, dass es falsch ist.
Ja, das kann natürlich sein. Das wird aber dann schon zufällig. Ja, das wird schon zufällig, ob die da jetzt alle denselben Fehler machen. Ja? Und genau solche Zufälle will die Wissenschaft ausschalten. Ja? Wenn sie behaupten, 2 und 2 ist 5, ne, dann werden die meisten Leute nicht zustimmen. Sie können so bei der Meinung bleiben. Ne? Das können sie schon machen. Aber die Zustimmung wird nicht so leicht zu finden sein dafür. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Ne? Wir müssen nur schauen, welche Grenzen dann die Wissenschaft hat. Ne? Wobei ich mich jetzt konzentriere auch auf die Erfahrungswissenschaft. Ich bringe jetzt die Formalwissenschaft nicht auch noch rein oder nur ganz am Rande, weil es uns sonst zu viel wird. Also wir beschäftigen uns jetzt, ich sage das jetzt nur als Programm und mache dann für heute Schluss, wir beschäftigen uns jetzt mit der Erfahrungswissenschaft und können von dort her dann zu den ersten zwei Texten übergehen, nämlich zu Hume und Popper. Ne? Die nämlich auch dann die Grenzen der Erfahrungswissenschaft aufzeigen. Ja? Gut, aber es war genug für heute. Ich lasse jetzt in Frieden verdammt.